Ich begrüße euch auch ganz herzlich, wünsche euch einen schönen guten Morgen und freue mich, dass die Reihen so voll sind. Ich habe eigentlich eher damit gerechnet durch die Pfingstferien, dass hier relativ dünn besetzt ist heute, aber umso schöner, dass wir zusammen sind. Und wir machen weiter in unserer Predigtreihe über das Johannesevangelium und sind in Johannes 6 angekommen. Johannes 6 am Ende und haben heute einen Text vor uns, der es ganz schön in sich hat. Und ich will mal so einsteigen, dass wir uns vor Augen führen, dass wir wahrscheinlich fast alle Menschen kennen in unserem Umfeld, die das Evangelium nun schon öfters gehört haben, denen wir vielleicht evangelistische Predigten weitergeschickt haben oder dem wir ein evangelistisches Buch gegeben haben oder Menschen, die vielleicht auch schon mal mit in einer Veranstaltung waren und dort das Evangelium gehört haben oder wir haben schon selbst öfters mit ihnen über das Evangelium geredet und doch glauben sie nicht. Ja, obwohl solche Personen, die wir vielleicht vor Augen haben, viel gehört haben, kam es bisher nicht zum Durchbruch. Und das, obwohl wir uns doch eigentlich so von Herzen wünschen, dass sie Jesus Christus finden und dass sie an ihn glauben. Und ich vermute mal, viele von uns kennen diese Limitierung und kennen auch diesen Schmerz, der damit verbunden ist, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was man noch tun soll oder was man noch sagen soll. Und gerade wenn das Menschen sind, die uns sehr nahe stehen, dann ist das ja umso härter für uns zu greifen. Es ist umso eine härtere Nuss, die wir zu knacken haben. Seien es enge Freunde, die einfach nicht zum Glauben kommen. Seien es die eigenen Eltern vielleicht. Seien es die eigenen Geschwister, die eigenen Kinder oder sogar der eigene Ehepartner. Desto näher uns Menschen stehen, umso mehr verlangt uns das ab, wenn wir machtlos daneben stehen müssen. Und wir können einfach nichts tun. Und wir würden sie am liebsten selbst in den Himmel hinein befördern. Aber es geht nicht. Darüber hinaus kennen wir eine weitere Gruppe von Menschen, die wahrscheinlich viele von uns auch mit gewissen Namen füllen können. Und zwar gibt es Menschen, bei denen es mal sehr hoffnungsvoll aussah, dass sie wirklich das Evangelium verstanden haben und dass sie wirklich zu Jesus Christus gefunden haben. Und manch einer war sogar eine ganze Zeit lang vielleicht im Gottesdienst und hat in der Bibel gelesen und war irgendwo im Hauskreis integriert. Und von außen sah alles so aus, als wären diese Menschen tatsächlich Christen geworden. Aber irgendwann flachte das Interesse ab. Irgendwann setzte diese Person andere Prioritäten. Irgendwann war das so, dass diese Sache mit Jesus einfach im Sand verlief. Andere Dinge wurden wichtiger und der Glaube hat keine Wurzeln geschlagen. Und auch das ist schwer für uns, wenn wir Menschen haben, Menschenseelen sehen, die eigentlich auf einem guten Weg waren und dann kurz vor knapp falsch abgebogen sind. Es gibt also, egal in welcher Gruppierung man da so denkt, Menschen, die viel gehört haben und noch nicht glauben oder Menschen, die kurz davor waren zu glauben, in beiden Fällen ist es sehr schwer für uns, wenn wir das miterleben und sehen und diese Limitierung spüren. Aber das ist keine Erscheinung der Neuzeit, sondern das gab es schon zu Zeiten der Bibel. Und wir finden diese Szenarien auch in der Bibel und unter anderem heute Morgen in unserem Text. Und so lautet das Thema von heute Morgen, über das ich mit uns nachdenken will, viel gehört und doch nicht geglaubt, Fragezeichen. Viel gehört und doch nicht geglaubt, Fragezeichen. Und wir lesen zusammen den Predigttext in Johannes 6, Vers 60 bis 71. Johannes 6, ab Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die Zwölf erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den Zwölfen. Unser Text von heute knüpft unmittelbar an diese Rede, die man auch als die Brotrede bezeichnen kann, in Johannes 6, Vers 22 bis 59. Und Jesus hielt diese Rede in der Synagoge von Kapernaum. Und seine Zuhörerschaft waren damals jüdischstämmige Leute. Das heißt, er knüpft in seiner Rede immer wieder an jüdisches Vorwissen und an das jüdische Denken an. Und wir erinnern uns nochmal daran zurück an den Anfang von Kapitel 6, wie das war, was so der Ausgangspunkt war. Da war nämlich dieses gewaltige Wunder, in dem Jesus 5000 Männer plus Frauen und Kinder mit nur 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hat. Und das war natürlich spektakulär und beeindruckend für die Menschen. Und so haben wir in Johannes 6, Vers 14 und 15 dann daraufhin gelesen, als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Wir halten also diesen Gedanken mal fest, dass sie für den Moment absolut begeistert von Jesus waren und dass sie ihn zu ihrem König machen wollten. Und genau das war ja die jüdische Vorstellung, die sie hatten. Sie haben sich einen irdischen Herrscher und König gewünscht und vorgestellt, nämlich einen, der den Römern das Handwerk legt und der zu ihren Gunsten sein irdisches Königreich aufbaut. Aber Jesus war sich im Klaren darüber, dass sein erstes Kommen auf diese Erde nicht diesen Sinn hatte, dass er hier sein Königreich, sein irdisches Königreich aufbaut. Die Zielsetzung war eine andere und deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück. Aber am nächsten Tag stand das Volk wieder auf der Matte und suchte Jesus. Und dann kommt es zu dieser Unterhaltung zwischen Jesus und den Juden, ab Vers 26 eigentlich so richtig. Und diese Unterhaltung, die könnte man auch als Rede bezeichnen, ist aber eine wechselseitige Unterhaltung. Und diese Rede, die Jesus da hält, diese Worte, die er sagt, die lassen keinen kalt, sondern sie bewirken verschiedene Reaktionen bei den Menschen. Und unterschiedliche Reaktionen, die mit dieser Rede zusammenhängen, die finden wir heute Morgen in unserem Text. Und so ist unser erster Punkt heute Morgen die Botschaft, erregt Aufsehen. Und es geht um Vers 60 bis 62. Gleich in Vers 60 haben wir das gelesen. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Interessant ist an dieser Stelle, dass es hier heißt, viele von seinen Jüngern. Das heißt, scheinbar Menschen, die sich ihm angeschlossen hatten und die schon eine ganze Menge von ihm gehört haben, mit ihm unterwegs waren. Also keine grundsätzlichen Pessimisten, auch keine Atheisten, sondern Menschen, die Jesus irgendwie beeindruckend fanden, der eine Wirkung auf sie erzielt hat und die dabei waren, die sich zu seinen Schülern gezählt haben. Und nach außen hin haben sie offensichtlich zu seiner Gefolgschaft gehört, aber innen drin sah es anders aus. Und das machen diese Worte deutlich, die sie da sagen, wenn sie sagen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Oder die neue evangelistische Übersetzung drückt da ein bisschen, bisschen sinngemäßer aus, das kann man sich ja nicht anhören. Ja? Und das war das, was sie empfunden haben, diese klaren Worte, die Jesus kurz vorher gesagt hatte und der Anspruch, den er gerade deutlich gemacht hatte, das stieß ihnen schwer auf. Das ging ihnen entschieden zu weit. Was aber war so hart, was war so schwer, so könnte man das auch übersetzen, in ihren Ohren? Woran stoßen sie sich? Ich glaube, im Wesentlichen sind es drei Dinge. Das erste ist die Behauptung, dass er vom Himmel herabgekommen sein soll. Ja, und damit machte er vorher in dieser Rede in dem Zusammenhang immer wieder deutlich, dass er von Gott selbst, vom Vater selbst herabgekommen ist und dass er der Sohn Gottes ist. Und wir haben davon schon gelesen, in dieser Rede, springen wir kurz zurück in Johannes 6, Vers 41, da hieß es, da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie wollen seinen göttlichen Ursprung nicht akzeptieren und sie stoßen ihn weg in diesem Anspruch. Ja, und hier begegnet uns in Vers 41 das erste Mal dieses erste Murren, aber die Rede geht weiter und sie stoßen sich noch an weiteren Dingen. Das zweite ist, dass sie sich daran gestoßen haben, dass Jesus den Anspruch hatte, dass sie sein Fleisch essen und sein Blut trinken sollten. Und wir haben vor 2 Wochen in der Predigt schon deutlich gesehen, dass diese Metapher nicht so zu verstehen ist, dass sie Jesu Körper tatsächlich essen sollten oder sein Blut wirklich trinken sollten, sondern dass es dafür steht, dass sie ihn ganz annehmen sollten und an ihn glauben sollten. Also ihn ganz aufnehmen, wie man Essen und Trinken einverleibt. Und die Botschaft dieses Bildes ist, so wie wir ganz normal Essen und Trinken zu uns nehmen müssen, um zu überleben, körperlich zu überleben, so müssen wir Jesus annehmen und an ihn glauben, um geistlich leben zu können. Und während wir immer wieder essen und trinken müssen, weil es uns nur temporär am Leben erhält, bekommen wir im Gegensatz dazu durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben. Und dementsprechend konnte Jesus auch in Johannes 6 in seiner Rede, Vers 56 bis 58, sagen, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter aßen und starben, wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Und das Wort, das hier für isst verwendet wird, in diesen Versen, in diesen letzten Versen hier, das könnte man auch mit zerkaut wiedergeben. Und das macht eigentlich gut deutlich, ja, es geht darum, dass ein Mensch Jesus wirklich voll und ganz annimmt, in sein Leben aufnimmt, im Bild gesprochen nicht nur am Essen gerochen oder nicht nur ein bisschen geknabbert und dann stehen gelassen, sondern wirklich aufgenommen, zerkaut und einverleibt. Das ist der zweite Anspruch, den Jesus hat. Und der dritte Anspruch ist, dass Jesus behauptet hat, dass nur durch ihn ewiges Leben zu finden ist. Die Juden damals vertrauten ja bis dahin noch auf Mose und auf das Gesetz, aber Jesus macht ihnen in mehreren Aussagen in dieser Rede deutlich, dass es kein ewiges Leben gibt außerhalb von ihm. Lesen wir auch da nochmal Johannes 6, Vers 53 bis 55. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Zwei zentrale Dinge macht Jesus hier deutlich. Erstens, Sie und auch wir, Menschen im Allgemeinen, haben kein Leben in uns selbst, kein ewig bleibendes Leben in uns selbst. Und das Zweite, nur er hat ewiges Leben und nur er kann ewiges Leben geben. Die Voraussetzung, dass wir ewiges Leben bekommen, ist, dass wir ihn als unseren Herrn und Erlöser ganz aufnehmen. Und nun haben viele von den Juden in dieser Rede, wie Jesus das so gesagt hat, haben nicht so richtig geschnallt, was er damit meinte. Und manche dachten tatsächlich, also er meint wortwörtlich, dass sie sein Fleisch essen sollen, sein Körper essen sollen und sein Blut trinken sollen. Und spätestens in dem Moment gingen bei dem Juden die alttestamentlichen Alarmglocken an und er hat sich gedacht, das geht nicht. Zum Beispiel, weil Gott gesagt hat in 3. Mose 3, Vers 17, eine ewige Ordnung bei euren Generationen in allen euren Wohnsitzen, keinerlei Fett und keinerlei Blut dürft ihr essen. Das heißt, wer ein mangelndes Verständnis davon hat, was Jesus eigentlich damit meinte und das Wort wörtlich so gedacht hat, der ist völlig an seine Grenzen gekommen als Jude. Aber selbst die, die diese bildliche Sprache verstanden haben, für die war auch dieser ultimative Anspruch oder diese ultimativen Ansprüche Jesu eine Stufe zu hart. Und sie stießen sich daran, sie waren empört darüber. Und so lesen wir das weiter in Vers 61 dann. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß. Griechisch steht hier für das Wort Anstoß das Wort Skandalizo. Und wir kennen das von Skandal, ja? Das war skandalös. Und wir können uns das förmlich vorstellen jetzt, wie sich die Leute da so gefühlt haben. Sie standen da, waren am Grummeln vor sich hin, weil es überhaupt nicht gepasst hat, ihnen überhaupt nicht gepasst hat, was Jesus da gerade gesagt hat. Und während ihnen diese Worte Jesu entschieden zu weit gingen und sie wahrscheinlich das Ganze erstmal eigentlich mehr oder weniger mit sich selbst ausmachen wollten, entweder ganz mit sich selbst oder untereinander, wusste Jesus, was vor sich geht, und er spricht sie direkt darauf an. Und ich finde solche Stellen in der Bibel immer sehr interessant, wenn man sich in diese Menschen hineindenkt. Ne? Denken wir, du bist so ein Mensch und du stehst da und willst das eigentlich erstmal so selbst durchdenken und machst so eigentlich dein eigenes Ding, brodelst innerlich eigentlich, und dann kommt Jesus und entlarvt einfach deine Gedanken. Der spricht im Prinzip zu deinen Gedanken. Matthew Henry, ein Theologe und Ausleger, hat das mal so geschrieben, dass er gesagt hat, Gedanken sind für Christus Worte. Wir sollten darum nicht nur darauf bedacht sein, was wir sagen und tun, sondern auch, was wir denken. Und solche Momente hier, wie wir sie hier sehen, die haben ein bisschen was Erschreckendes auch in sich. Weil wir merken, dass Jesus tiefer schaut, als nur bis vor unseren Kopf. Er schaut in unsere Gedanken, er schaut in unser Herz hinein. Wenn wir also in unserem Herzen über irgendetwas murren, oder wenn wir im Verborgenen so unsere Gedanken über Jesus vielleicht haben, dann sollten wir nicht denken, er kriegt das nicht mit. Nein, ganz im Gegenteil, er sieht alles und er weiß alles. Und weil das so ist, macht es auch keinen Sinn, in einem heuchlerischen Versteckspiel unterwegs zu sein und ihm etwas vorzumachen. Wir können ihm nichts vorgaukeln. Und es macht einfach auch keinen Sinn, so zu tun, als wäre alles okay. Und zu denken, als hätte Gott meine Blicke und meine Begehrlichkeiten und meine Motive und meine Gedanken über ihn oder über andere Menschen, als hätte er das alles nicht mitbekommen. Das ist ein Fehlschluss, wenn wir so denken. Auch Dinge, die tief in unserem Herzen sind, Bitterkeit, Unbehagen, Unzufriedenheit, Zorn, Hadern, Murren, all das, was in meinem Herzen verborgen ist, das liegt vor Gottes Augen offen da. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen heute Morgen dran, mal wieder ehrlich vor Jesus zu werden. Ja, ich glaube, wenn du Christ bist, dann weißt du eigentlich, dass er tief hineinsieht. Dann weißt du, dass er dein Herz kennt und dein Herz sieht. Aber manchmal tun wir so, als wäre das nicht der Fall. Und vielleicht bist du momentan sogar am Murren. Ja, vielleicht hast du eine Lebenssituation und du haderst mit einem Weg, den Gott mit dir geht. Oder du stößt dich an dem Zerbruch, den er in deinem Leben zulässt. Oder du merkst, dass seine Wege, die er mit dir geht, gerade absolut nicht einfach sind und dass es dich viel kostet, wenn du ihm nachfolgst. Was auch immer da so in unseren Herzen schlummert, vielleicht in deinem Herzen schlummert oder dir zu schaffen macht, du darfst wissen, Jesus weiß längst Bescheid und deshalb darfst du auch ganz ehrlich dein Herz vor ihm ausschütten. Wir Menschen kommen ja immer wieder an den Punkt mit Jesus, an denen wir zu knabbern haben und Punkte, die uns irgendwie auffühlen. Ja, sei es als Christ auf dem Weg der Nachfolge, wo er manchmal eine ganz andere Richtung wählt, als ich das vielleicht tun würde. Und wir merken, wir kommen an unsere Grenzen, wir stoßen da an Grenzen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Aber noch mehr sorgt die Person und die Botschaft von Jesus Christus bei Menschen für Aufsehen, die ihn nicht kennen. Woran stoßen sich Menschen auch heute noch, wenn es um Jesus Christus geht? Menschen, die ihn nicht kennen. Sie stoßen sich zum Beispiel daran, dass die Bibel den Menschen dermaßen schlecht durch und durch als Sünder darstellt. Es passt uns einfach nicht, dass die Bibel zum Beispiel in Römer 3, Vers 10 sagt, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Oder in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das wollen wir nicht hören, weil so schlecht sind wir doch gar nicht, oder? Das ist so die Reaktion bei ganz vielen Menschen und das arbeitet in uns. Und ihr könnt zurückdenken, wie ihr gläubig geworden seid. Ich erinnere mich daran, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der zum Glauben gekommen ist. Und wie das so war, als die Person die ersten Male hier war oder gehört hat, du bist Sünder und konfrontiert wurde mit dieser Botschaft, mit dieser Tatsache. Ja, und auch mit dem Evangelium, aber auch mit dieser Tatsache, du bist Sünder vor einem heiligen Gott. Und diese Aussage, diese absolute Aussage, du bist Sünder, das passt uns nicht. Da stoßen sich viele dran. Das regt sie förmlich auf. Warum? Weil sie deutlich schlechter und realistischer dastehen, als ihnen das eigentlich lieb ist. Weiter stoßen sich Menschen daran, dass Gott Menschen richtet und dass er sie in Ewigkeit verdammt. Menschen stoßen sich am Zorn Gottes. Und das wirkt für viele für eine überzogene Härte heutzutage. Und das passt nicht zu dem Gott, den sie sich in ihren Fantasien so ausmalen. Ein Gott, der alles mit sich machen lässt, der vollstes Verständnis dafür hat, dass doch jeder so leben kann, wie er will und der einfach lächelnd alles absegnet. Das ist die Vorstellung von vielen Menschen. Aber die Bibel stellt uns Gott als heilig und als gerecht vor und alles, was nicht heilig und nicht gerecht ist, das hat bei ihm keinen Platz. Und alles, was nicht heilig und gerecht ist, das muss in die ewige Verdammnis, das geht in die ewige Hölle und wir haben das verdient. Und die harte Tatsache ist, jeder Mensch, der nicht durch Jesus heilig und gerecht gemacht wird, der ist zur ewigen Hölle verdammt. Ja, da kommen wir nicht raus, ohne Jesus Christus. Und das sollte keinen von uns kalt lassen, dass das eine knallharte Botschaft ist, die die Bibel nennt. Und wir können uns daran stoßen. Aber es ist Wahrheit. Menschen stoßen sich auch damals wie heute daran, dass Jesus der einzige Weg sein soll, um ewiges Leben zu bekommen. Jesus sagt das ja mit diesen bekannten Worten in Johannes 14, Vers 6. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Und damit schließt er jegliche andere Religion und jegliche andere Bemühungen, eines Tages bei Gott im Himmel anzukommen, kategorisch aus. Und auch das passt nicht in unser religiöses Toleranz- und Vielfaltsdenken, was ja funktioniert nach diesem Prinzip, viele Wege führen nach Rom, beziehungsweise übertragen viele Wege führen zu Gott. Und auch die Selbstbehauptung Jesu, dass er Gott gewesen sein soll, bügeln viele einfach als nicht bewiesen ab, und begegnen dem pauschal im Unglauben, ohne aufrichtig zu prüfen, was denn da wirklich dran ist. Und schlussendlich stoßen sich viele Menschen an dem Anspruch, den Jesus an ihr Leben hatte, wie er ihn in Lukas 9, Vers 23 folgendermaßen formuliert hat. Da heißt es, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Dieser Anspruch, sein Leben Jesus ganz zu übergeben, die Zügel meines Lebens ganz aus der Hand zu geben und ganz bewusst ihm sie hinzulegen mit den Worten, du sollst ab sofort mein Herr sein. Du entscheidest, wo es lang geht, nicht mehr ich. Ich will nicht meinen Träumen und Wünschen und so weiter folgen, sondern dir folgen. Ja, täglich meine eigenen Lebenspläne und Ziele und Träume zu kreuzigen und entschieden für ihn zu leben. Daran stößt sich unser Drang als Menschen nach Selbstbestimmtheit, nach Selbstverwirklichung und nach Selbstkontrolle. Und so ist eine Entscheidung für Jesus ein Frontalangriff auf unseren Stolz. Und so gibt es viele Menschen, die bereit wären, Jesus als Retter anzunehmen, aber nicht als Herrn. Ja, nach dem Motto, meine Sünde kann er haben, aber mein Leben, das kriegt er nicht. Zumindest nicht ganz. Und vielleicht sitzt der ein oder andere hier heute Morgen drin und du merkst, wie dich das aufwühlt, wenn ich das so sage, diese Worte. Und du findest dich vielleicht sogar wieder in dieser Aussage von den Leuten damals, diese Rede ist hart, wer kann sich das anhören? Du empfindest die Botschaft von Jesus als anmaßend und sie stößt dir irgendwie auf. Aber gerade, dass diese Botschaft in uns Menschen so viel Aufsehen erregt, das zeugt ja ein Stück weit davon, dass es nicht nur tote Theorie ist, sondern lebendiges Wort. Wenn du also bisher dich darin wiederfindest, konsequent Jesus abzulehnen, dann will ich dich ermutigen, dem Ganzen mal eine Chance zu geben und dem nachzugehen. Was ist denn wirklich dran an diesem Evangelium? Geh dem Evangelium auf den Grund. Und dann kann es sein, dass hier auch Menschen sitzen, die zwar schon ganz viel gehört haben, aber die nicht bereit sind, wirklich ihr Leben Jesus ganz zu übergeben. Und wenn es dir so geht, will ich dich fragen, was hält dich denn ab? Was hindert dich, ganze Sache mit Jesus zu machen? Woran stößt du dich? Ja, was hindert dich? Und weiter gefragt, bist du bereit, Jesus als Herrn und Retter so anzunehmen, wie er ist? Nicht den selbstgebastelten Jesus, den ich mir so zusammengestellt habe, sondern den Jesus, wie er sich in der Bibel vorstellt. Damals wie heute ist das, glaube ich, ein ganz entscheidender Knackpunkt bei den Menschen. Jesus passt nicht in ihr Raster. Er passt nicht in ihre Vorstellungen. Und so war das damals. Sie stießen sich an seiner Behauptung, aus dem Himmel herabgekommen zu sein und den Anspruch zu haben, dass nur durch den Glauben an ihn ewiges Leben zu erlangen ist. Und Jesus geht weiter mit ihnen, geht noch einen Schritt weiter und sagt dann in Vers 62, wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war. Das ist sprachlich, zumindest in der Elberfelder Bibel, ein bisschen schwierig hier zu verstehen oder einzuordnen. Man müsste aber, um das zu verstehen hier, das ist eine sprachliche Figur sehr wahrscheinlich, müsste man davor setzen, wie nun wird es sein, wenn ihr den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er vorher war? Also mit anderen Worten, wenn euch das schon anstößig ist, wie viel mehr wird das sein, wenn ihr den Sohn des Menschen dann auffahren seht? Und Jesus spricht hier von seiner Himmelfahrt und allerspätestens dann müsste für die Juden klar gewesen sein, dass er tatsächlich aus dem Himmel herabgekommen ist, weil Gott selbst ihn bestätigt hätte. Ja, dann wäre sein Anspruch, Gottes Sohn zu sein, bestätigt worden von Gott selbst. Und Jesus hat das ähnlich gesagt in Johannes 3, Vers 13, schon, was wir schon hatten in der Predigtreihe, da hat er gesagt, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Also trotz vieler Zeichen und trotz der Himmelfahrt, von der die Juden später dann auch mitbekommen haben, glaubten viele von den Juden damals nicht an Jesus und sie nahmen ihn nicht an. Und beachtlich ist an dieser Stelle hier in Vers 62 und auch in Johannes 3, Vers 13, dieser Begriff, der Sohn des Menschen. Das ist nämlich ein Begriff, der den Juden vom Alten Testament her geläufig war, aus Daniel 7, Vers 13 und 14. Und die Vorstellung von diesem Begriff Sohn des Menschen aus Daniel 7 war, dass damit verbunden die Herrschaft und das Königtum Jesu war. Und genau das war ja das, wonach sie gesucht haben, ja, dass sie diesen König wollten. Und umso weniger passte das dann in ihre Vorstellung natürlich rein, dass dieser Sohn des Menschen zunächst nochmal in den Himmel auffährt, anstatt hier sein Königreich auf der Erde aufzurichten. Wir sehen also, die Botschaft von Jesus, damals wie heute, erregt Aufsehen und konfrontiert uns Menschen mit Wahrheiten, die wir ohne Glauben nicht greifen können. Und umso beachtenswerter sind dann die Worte Jesu in Vers 63 bis 65, die uns zu unserem zweiten Punkt führen. Der zweite Punkt lautet, der Geist macht lebendig. Keine Angst, der erste war der längste, der zweite und dritte ist ein bisschen kürzer. Also zweiter Punkt, der Geist macht lebendig, Vers 63 bis 65. Nachdem Jesus mit dem Unverständnis seiner Scheinjünger konfrontiert wird, sagt er dann in Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Wir sehen an dieser Stelle einmal mehr, wie so oft im Johannesevangelium, dieses Spannungsfeld zwischen menschlicher Verantwortung und Gottes Wirken. Und an dieser Stelle hier macht Jesus einmal mehr als deutlich, dass es nur der Geist ist, der geistlich lebendig machen kann. Und wir hatten das auch im Johannesevangelium schon. Denken wir zurück an Johannes 3, an diese Unterhaltung mit Nikodemus. Und in dieser Unterhaltung über das Thema Wiedergeburt hat Jesus zu Nikodemus in Johannes 3, Vers 6 bis 8 gesagt: Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Da sind uns also diese beiden Begrifflichkeiten, Fleisch und Geist, schon mal begegnet. Und die gleichen Begrifflichkeiten wie in Johannes 6, Vers 63 hier. Und es ist klar, ja, also aus Fleisch, aus menschlichem Fleisch kann nur menschliches Fleisch geboren werden und aus Geist kann Geist geboren werden. Und nun ist in diesem ganzen Bild der Wiedergeburt dabei schon sehr deutlich, dass kein Mensch seine Wiedergeburt bewirken kann. Genauso wenig wie du und ich unsere eigene Geburt bewirkt haben, sondern unsere Mutter, die das war, genauso wenig können wir unsere Wiedergeburt bewirken, sondern das kann nur der Geist Gottes tun und er wirkt die Wiedergeburt zu neuem ewigem Leben durch Jesus Christus. Der Geist ist es also, der lebendig macht. Was tut der Geist zur Errettung und zur Wiedergeburt oder alles, was damit zu tun hat? Ich habe mal ein paar Punkte aufgelistet, kann da nicht drauf eingehen, will sie nur nennen und es sind Bibelstellen dahinter, könnt ihr gerne vertiefen und hat auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber der Geist, das ist eines der wichtigsten Dinge wahrscheinlich, gerade wenn es um das Thema Errettung und Wiedergeburt geht, der Geist überführt uns Menschen von Sünde. Johannes 16, Vers 8. Der Geist ist es auch, der uns Gottes Wesen offenbart. 1. Korinther 2, Vers 10. Der Geist bezeugt Jesus als den Messias. Der Geist bezeugt uns, dass Jesus tatsächlich der Christus ist. Johannes 15, Vers 26. Der Geist schafft Erneuerung. Titus 3, Vers 5. Der Geist bezeugt die Gotteskindschaft. Römer 8, Vers 16. Und der Geist versiegelt die Gläubigen, Epheser 1, Vers 13 und 14. Wenn wir uns die Dinge so anschauen, sind das alles Dinge, die kein Mensch bewirken kann. Und von der ersten geistlichen Regung an, vom ersten geistlichen Interesse an, das wir haben, bis hin über die Erkenntnis von Sünde, bis hin zu dem Punkt, dass wir sagen, ja, ich übergebe Jesus mein Leben und ich nehme ihn an als Herrn und Retter, ist es so, dass es der Geist ist, der wirkt. Der Geist, der lebendig macht. Er führt uns zu Christus, er führt uns zum ewigen Leben. Und dem entgegen sagt Jesus in Johannes 6, Vers 63, das Fleisch nützt nichts. Und er hat uns vorher schon in seiner Rede deutlich gemacht, in Vers 53, dass er gesagt hat, wir Menschen haben kein Leben in uns selbst. Das heißt, kein ewig bleibendes Leben. Und so können wir auch kein ewiges Leben für uns selbst bewirken. Weder durch irgendwelche Werke, die wir tun könnten, noch durch Selbstkasteiung, oder durch irgendwelche Anstrengungen, alles, was wir aufwenden können, das Fleisch nützt nichts. Wir stehen hilflos da, wenn es darum geht, ewiges Leben zu bekommen. Und auch die eigene Abstammung und Herkunftsfamilie ist in dieser Hinsicht völlig unbedeutend. Also selbst wenn meine Eltern und meine Vorfahren wiedergeboren waren und gläubig waren, zählt trotzdem, ewiges Leben ist nicht vererbbar. Und mitunter für die Juden war gerade das sehr wichtig zu erkennen, weil sie dachten, dass sie durch die Zugehörigkeit zum Volk Gottes, zum auserwählten Volk Gottes Israel, auch die Zugehörigkeit zu Gott hatten. Aber Jesus macht ihnen deutlich und auch uns, das Fleisch nützt nichts. Das heißt, weder können andere für uns, noch wir für andere die Wiedergeburt bewirken. Egal ob in unserem eigenen Leben oder im Leben von Menschen um uns herum, wir müssen anerkennen, dass es der Geist Gottes ist, der Glauben in uns schafft und der uns geistlich lebendig macht. Und das steht ganz im Einklang mit der Aussage von Jesus, die er in seiner Rede in Johannes 6, Vers 29 gesagt hat. Da hat er nämlich gesagt, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Mit anderen Worten, der Glaube ist ein Werk Gottes. Da hat er das auch nochmal in anderen Worten also gesagt. Nicht ich selbst bringe Glauben hervor, sondern Gott schafft in mir den Glauben an Jesus Christus und an seine Erlösung. Wenn du also heute wiedergeboren bist und an Jesus glaubst, dann kannst du rückblickend nur feststellen, dass es der Geist war, der dich lebendig gemacht hat. Der Geist, der Glauben in dir bewirkt hat. Und nun kann man sich fragen, warum ausgerechnet ich? Ja, warum hat sich Gott ausgerechnet mir zu erkennen gegeben? Warum habe ich das Privileg zu glauben? Und ich vermute und bin überzeugt davon, dass wir weder hier noch eines Tages in der Ewigkeit eine bessere Antwort darauf finden werden als ein Wort. Gnade. Ja, es war Gnade, seine Gnade, die dich zu ihm gezogen hat, die dich erlöst hat. Du und ich haben es genauso wenig verdient wie jeder andere auch. Und bevor wir uns gleich in der Frage verlieren, warum bin denn ich auserwählt worden, wenn ich Christ bin, und der oder der nicht, sollte unser Fokus erstmal darauf liegen, dass wir Gott dafür loben und anbeten. Trotz unseres Unverständnisses, weil das ist beachtlich. Ganz oft, wenn die Bibel über diese Auserwählung spricht in den biblischen Texten, sehen wir, dass es ganz oft im Einklang steht und im Zusammenhang mit Anbetung Gottes. Ein großes Problem in dieser ganzen Hinsicht, was dann in uns immer so streitet und arbeitet, ist unser Ungerechtigkeitsempfinden in dieser Sache. Und unser Ungerechtigkeitsempfinden hat einen Ausgangspunkt. Und der ist wichtig, vielleicht auch zu bedenken oder zu beleuchten mal. Weil wir lassen ganz oft völlig außer Acht, was jeder Mensch eigentlich verdient hat. Und was er von Gott berechtigterweise beanspruchen könnte. Was hat er verdient? Was könnte er beanspruchen? Ewiges Höllenfeuer, ewige Verdammnis. Das ist das, was wir von Gott beanspruchen können. Das ist unsere Ausgangsbasis, die Ausgangsbasis eines jeden Menschen. Wenn wir also auf Gottes Gerechtigkeit pochen würden, dann gäbe es keine Gnade und es gäbe keine Erlösung von Sünde. Und wenn Gott uns nun trotzdem nur aufgrund seines Willensentschlusses Gnade und Erlösung in Jesus Christus schenkt, dann behandelt er uns dadurch gewissermaßen ungerecht. Warum? Weil er uns etwas gibt, was wir überhaupt nicht verdient haben. Vielleicht mal so ein kleiner Vergleich, der vielleicht helfen kann, so ein bisschen diese Gerechtigkeitsverständnisse, die da bei uns streiten, zu verstehen. Ja? Nehmen wir mal an, ich hätte zwei Kinder und beide Kinder wären ungehorsam mir gegenüber gewesen und beide hätten Strafe verdient. Und ich entscheide mich, dass ich dem einen Kind die Strafe erlasse und dem anderen Kind, das muss die Strafe büßen, ja? Das muss die Strafe tragen. Und können wir uns fragen, ist das ungerecht? Unser menschliches Gerechtigkeitsempfinden würde sagen, ja, das ist ungerecht, ja? Weil wir das miteinander vergleichen. Aber wenn ich jetzt die Frage stellen würde, darf ich das? Habe ich das Recht dazu, als Vater, das so zu machen? Dann ist die Antwort ja. Es liegt in meiner Verfügungsgewalt, dass ich Gnade schenken kann. Und gleichzeitig heißt das nicht, weil ich Gnade schenke, dass der andere auf jeden Fall auch meine Gnade beanspruchen kann. Und ein Stück weit ist es auch so bei Gott, der Gnade schenken darf, wem er will, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Und es ist schwer, ich weiß, es ist schwer zu verstehen, schwer für uns theoretisch zu greifen, dass der Geist lebendig macht und nur der Geist lebendig macht, aber gleichzeitig, wenn wir ehrlich sind, ist das ja auch unsere Lebensrealität. Also du erzählst Menschen vom Evangelium, du sprichst mit ihnen über Sünde, du sprichst mit ihnen über den Tod Jesu am Kreuz, du sprichst über seine Vergebung, du sprichst über seine Rettung, die ewiges Leben schenkt und so weiter. Und du tust das wieder und wieder, aber es passiert nichts. Sie finden das vielleicht interessant und sie nicken das auch irgendwie ab, aber es geht ihnen nicht ins Herz. Und wir stellen fest, wir können uns noch so viel Mühe geben und können noch so viel versuchen, ihnen Dinge zu erklären, aber immer wieder kommen wir an den Punkt, dass wir merken, ich kann sie weder von Sünde wirklich überführen, noch kann ich Glauben in ihnen schaffen. Andere Metapher, was die Bibel verwendet, ich kann Totes nicht lebendig machen. Das kann nur Gott, einzig und allein Gott, und er muss es wirken. Und das ist unsere Limitierung, mit der wir zu tun haben und wo wir Gott vertrauen müssen und ihm auch zugestehen müssen. Was machen wir aber mit dieser Limitierung und auch vielleicht ein Stück weit ernüchternden Erkenntnis? Zwei Dinge. Erstens, wir beten für Menschen zu dem, der geistlich lebendig machen kann und will. Ja, wir beten für Menschen, weil wir wissen, Gott will, dass Menschen gerettet werden durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Das heißt, wir wenden uns an den, der es kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir verkündigen das Evangelium von Jesus Christus entschlossen weiter. Warum? Die Aussage, die Jesus hier in Vers 63 am Ende trifft, ist sehr interessant dabei. Und zwar sagt er Folgendes: Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Man könnte das so ausdrücken: Der Kanal, durch den der Geist Gottes wirkt und durch den neues Leben entsteht, ist die Verkündigung des Wortes Christi oder des Wortes Gottes. Ja, nochmal, der Kanal, durch den Gottes Geist wirkt und durch den neues Leben entsteht, ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Durch sein Wort wirkt Gott Glauben, durch sein Wort schafft Gott Leben. Und bei allem, was wir nicht bewirken können und nicht schaffen können, hat Gott uns doch berufen, sein lebendiges Wort, was wir haben, schwarz auf weiß, zu verkündigen, das weiterzugeben. Und deshalb verbreiten wir das Evangelium entschieden weiter in dem Wissen, Gott wirkt durch sein Wort. Das Wort ist lebendig und es tut auch seins. Und wir können das tun nach dem Vorbild Jesu, wie er das getan hat. Und wir können viel von ihm lernen, aber es gibt einen bedeutenden Unterschied. In Vers 64 hieß es, aber es sind einige unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten und wer es war, der ihn überliefern würde. Also Jesus wusste von Anfang an, wer nicht an ihn glauben wird, und trotzdem verkündigt er Menschen diese Botschaft und er ruft Menschen zum Glauben auf. Wenn Jesus das tut, der das alles weiß, wie viel mehr sollten wir das tun, die wir nicht wissen, ob Menschen glauben werden oder nicht glauben werden. Jesus ist ein starkes Vorbild darin und so löst sich auch ein Stück weit diese Diskussion zwischen, wir brauchen ja gar nicht mehr das Evangelium verkündigen, weil es ist ja eh schon alles vorher bestimmt und Gott weiß ja, wer zum Glauben kommt. Nein, Jesus ist uns darin ein großes Vorbild und er hat uns diesen klaren Auftrag gegeben und so dürfen wir erwartungsvoll das Evangelium verkündigen und müssen trotzdem natürlich schlussendlich das souveräne Wirken Gottes anerkennen. Und das sagt Jesus ja auch nochmal in Vers 65 mit diesen deutlichen Worten. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Und an dieser Stelle nimmt er Rückbezug auf seine Rede, auf Johannes 6, Vers 44, wo er gesagt hat, dass niemand zu ihm kommt, wenn nicht der Vater ihn zieht. Und gewissermaßen auch auf Johannes 6, Vers 37. Und seine Aussage hier, die steht ganz im Einklang mit dieser vorherigen, der Geist macht lebendig. Können wir uns fragen, entbindet diese Aussage von Gottes Wirken uns oder irgendeinem anderen Menschen von seiner Verantwortlichkeit Gott gegenüber? Auf keinen Fall. Und das ist die andere Seite der Medaille, die wir in der Bibel auch immer wieder sehen und auch in unserem Text zu einem gewissen Grad sehen. Und das ist unser dritter Punkt, nämlich ein sehr persönlicher. Deine Entscheidung ist gefragt. Vers 66 bis 71. Wir sehen in diesen letzten Versen, 66 bis 71, sehen wir exemplarisch zwei unterschiedliche Reaktionen, wie man auf die Worte Jesu und auf seinen Anspruch reagieren kann. Und die erste Reaktion, die wir hier sehen in Vers 66, lautet, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. An dieser Stelle trennt sich die Spreu vom Weizen. Während es bis dahin noch eine große Schar von Jüngern war, die mit ihm unterwegs waren, wird an dieser Stelle ausgesiebt. Und so lesen wir diese drastischen und traurigen Worte, wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt. Viele seiner Jünger gingen zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Zurück in ihr altes Leben. Zurück in ihre alten Gewohnheiten. Zurück in die erstrebenswerteren Dinge für sie dieser Welt. Zurück und zugleich weg von Jesus. Und auch hier können wir uns fragen, warum? Warum verlassen sie Jesus an dieser Stelle? Könnte manch einer sagen, ja, weil es ihnen ja nicht vom Vater gegeben ist. Sie konnten ja nicht anders. Aber ist das wirklich so einfach hier? Was wäre denn, wenn jemand gesagt hätte von diesen Menschen, die das so gehört haben und die nicht geglaubt haben, aber da wäre jemand gewesen und der hätte sich an Jesus gewendet und hätte gesagt, ich glaube nicht, aber ich bitte dich aufrichtig, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Hätte Jesus den weggeschickt? Ich glaube nicht, weil Jesus gibt uns gewissermaßen in Johannes 6, Vers 37 in seiner Rede schon eine Antwort darauf, wo er gesagt hat, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das hieß für die Menschen damals und auch für uns heute, dass jeder, der sich an Jesus wendet und ihn von ganzem Herzen sucht, der wird von Jesus auch angenommen werden. Ja, und wenn du heute Morgen hier sitzt und nicht klar entschieden bist für Jesus und dieser Punkt von gerade eben, der vorherige, der Geist macht lebendig, das war schier überfordernd und du hast gedacht, ach du liebes bisschen, wie soll ich das alles einordnen? Ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt zu Jesus kommen kann. Dann nimm dir diese Aussage und sie darf dir Mut machen, dass du dich ganz einfach im Gebet an Jesus wenden darfst und er wird sich finden lassen. Es wäre also falsch, an dieser Stelle Gott einfach den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ja, also die Leute damals, die hätten ja bestimmt gerne geglaubt, aber die konnten ja nicht. Nein, so ist es nicht. Stattdessen hatten die Menschen damals und auch die Menschen heute haben ihre Gründe, warum sie nicht glauben.
Und wir hatten das im ersten Punkt, schon einige Aspekte, woran sich Menschen gestoßen haben und auch heute noch stoßen. Und im Wesentlichen kann man sagen, sie wollen einen Jesus, wie er ihnen gefällt. Ein Jesus, der zu ihren Vorstellungen passt. Ein Jesus ohne Anspruch, aber mit viel Zuspruch. Ein Jesus, der immer für mich da ist, aber der mich auch in Ruhe lässt, wenn ich mein eigenes Ding machen will. Ein Jesus, der gerne helfen darf, aber der nicht mein Herr sein soll. Sie wollen die Gabe, aber nicht den Geber. Und das sieht man auch so deutlich an dieser ganzen Geschichte in Johannes 6. Und ich weiß nicht, was du in Jesus suchst oder welche Vorstellungen du so von Jesus hast, welche Vorstellungen er erfüllen müsste. Aber eins weiß ich, Jesus will, dass du ihm dein Leben unterstellst. Und er will nicht, dass du ihn deinen Vorstellungen anpasst. Er will König deines Herzens sein und nicht Knecht deiner Bedürfnisse. Wir hatten in der Einleitung dieses Szenario, dass wir Menschen kennen, die eine Zeit lang dabei zu sein schienen, aber dann irgendwie doch von Jesus zurückgewichen sind. Und ich glaube, das ist ganz oft ein Grund. Jesus passt nicht in ihr Raster. Das ist ein Grund, warum Menschen oft zurückweichen. Vielleicht kurz interessiert, aber dann wieder weg sind. Und nun können wir in solchen Fällen, wenn wir das so feststellen und merken, können wir dazu neigen, diese Botschaft von Jesus und Jesus ein bisschen annehmlicher zu machen. Ja, so ein paar Dinge irgendwie rauszunehmen, das Anstößige aus der Botschaft des Evangeliums abzumildern. Und ganz ehrlich, Jesus hätte das ja auch tun können hier. Ne, der hätte ja sagen können, ach komm, das war jetzt auch alles nicht ganz so gemeint, irgendwie kommt nochmal, ich versuche euch das nochmal irgendwie anders zu erklären oder so. Tut er aber nicht, sondern er lässt die Botschaft stehen und er lässt die Leute sogar gehen. Und wenn er die Botschaft nicht abmildert, wer sind wir denn dann, dass wir die Botschaft anfangen abzumildern? Jesus lässt die Leute gehen, er überlässt ihnen ihre Entscheidung. Und nachdem sich dann seine Scheinjünger verabschiedet haben, stellt Jesus die direkte Frage an seine 12, die noch da sind. Vers 67, da sprach Jesus zu den 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Eine Frage, die mehr als deutlich macht, dass Jesus echte und keine Pseudo-Christen will. Eine Frage, die eine klare Entscheidung abverlangt, eine Frage, die wir uns auch heute Morgen von Jesus stellen lassen wollen, nämlich diese Frage, wollt ihr, willst du etwa auch weggehen? Und ich hoffe, wir können entschlossen mit Petrus antworten, was er in Vers 68 und 69 dann sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und ich hoffe sehr, dass du das so sagen kannst, dass du erkannt hast, dass Gottes Wort tatsächlich wahr ist. Und dass du an Jesus glaubst und ihn als den Heiligen Gottes erkennen durftest. Und dazu gehört, dass du erkannt hast, dass du ein sündiger Mensch bist, der mit seinem Leben vor einem heiligen Gott steht und nicht bestehen kann. Und der ewiges Gericht verdient hat. Und dazu gehört dann aber auch, dass du diese wunderbare Botschaft des Evangeliums erkannt hast und glaubst, dass Jesus, der vollkommen Gerechte und Heilige, an deiner Stelle für deine Sünde am Kreuz gestorben ist und dort erwirkt hat, dass du heilig und gerecht vor Gott stehen kannst. Und wenn du dich so erkennst oder erkannt hast vor Gott als sündiger Mensch und gleichzeitig glaubst, dass Jesus für deine Sünde am Kreuz sterben musste und das getan hat, dann verlangt uns das eine Reaktion und verlangt uns das eine Entscheidung ab. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bekenne meine Sünde und ich nehme das in Anspruch, nehme diese Vergebung von Jesus persönlich in Anspruch und ich kehre um und übergebe ihm mein Leben und sage, du sollst ab sofort mein Herr sein. Oder ich höre diese Botschaft der Rettung und ich höre diesen Ruf von Jesus zu glauben, aber ich drehe mich weg und ich lebe meinen eigenen Stiefel einfach weiter in meiner Selbstbestimmtheit. Die Konsequenz dieser Entscheidung, die ist verheerend, die ist ewigkeitsbedeutend. Konsequenz der einen Entscheidung für Jesus ist, du bekommst ewiges Leben. Und das ist wunderschön und für uns noch unvorstellbar, wenn wir darüber nachdenken. Und die Konsequenz der anderen Seite ist, du wirst ewige Verdammnis erleiden. Und die Frage ist, wie hast du oder vielleicht auch wie wirst du dich entscheiden? In all dem kann es sein, dass heute Morgen Menschen hier sind, die bisher noch nicht diese klare Entscheidung getroffen haben. Und ich will dir Mut machen, diese Entscheidung wirklich klar festzusetzen, gerade wenn du merkst, dass Jesus dich aufruft zur Entscheidung für ihn. Und wenn du noch nicht klar entschieden bist, aber merkst, er zieht dich eigentlich, er wirkt schon mit seinem Geist an dir, dann dreh dich nicht weg, sondern dann triff eine Entscheidung und tu es noch heute. Dann wende dich im Gebet an ihn, bitte ihn um Vergebung deiner Sünden und sag ihm, dass du glaubst, dass er für deine Sünde am Kreuz gestorben ist. Und übergib ihm dein Leben. Und wenn du willst, dann tu das gerne alleine. Und wenn du unsicher bist darin, wie soll das gehen oder das mit jemandem zusammentun willst, dann sprich jemanden an, den du kennst oder mich. Auch wenn du Fragen oder Unklarheiten darin hast, aber es ist so wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Und diese Entscheidung, die kann dir auch keiner abnehmen. Die musst du selbst treffen. Ja? Und wer sich denkt, ja, ich lasse es einfach offen, ich treffe keine Entscheidung, der trifft zugleich, wenn er keine Entscheidung trifft, eine Entscheidung gegen Jesus. Zuletzt lesen wir in unserem Predigttext von heute Morgen drastische Verse, eine drastische Aussage von Jesus noch, wo es heißt in Vers 70, Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch die 12 erwählt und von euch ist einer ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Vorher in unserem Text, in Vers 64, ist uns schon begegnet, dass es hieß, Jesus wusste, wer ihn überliefern würde. Und er wusste, wer nicht an ihn glaubt. Und das war Judas. Und so kam es dann später auch, ja, dass Judas ihn verraten hat. Und hier in Vers 70, da wählt Jesus so drastische, unverblümte Worte und sagt, einer von euch ist ein Teufel. Und später in Johannes 13, Vers 27, da lesen wir dann, dass der Satan in Judas fuhr und dass der Satan ihn so zu seinem Werkzeug gebraucht hat. Und Jesus wusste das die ganze Zeit über, weil er wusste, was in dem Menschen war. Aber die Jünger ringsrum, die wussten das nicht. Nun lesen wir hier auch nichts davon, dass die dann angefangen haben zu spekulieren, wäre vielleicht eigentlich naheliegend gewesen, aber davon lesen wir nichts. Und auch Judas, der lief einfach weiter so mit, als hätte Jesus das nie gesagt. Aber Judas steht gewissermaßen exemplarisch für eine Gruppe von Menschen, die zwar äußerlich und scheinbar dabei sind, aber die eigentlich nur Mitläufer sind. Und das inmitten der Jünger. Und die Bibel beschreibt das immer wieder auch, dass an verschiedenen Stellen, dass es auch in unseren Gemeinden Leute gibt, die nach außen zwar alles mitmachen und wo alles gut aussieht, aber die eigentlich nie wirklich wiedergeboren waren. Ja, alles gehört, fromm mitgelaufen, mitgearbeitet, das fromme Vokabular beherrscht, alles gut nach außen hin, aber nie wirklich Buße getan, nie wirklich sein Leben Jesus übergeben. Alles nur äußerer Schein, eine fromme Show. Und ich glaube, das kann besonders trügerisch bei Menschen sein, die in einem gläubigen Elternhaus groß geworden sind und die das alles kennen und die ganz vieles gehört haben und auch ganz viel wissen, aber nie wirklich sich selbst bekehrt haben. Und das kann natürlich auch bei Menschen der Fall sein, die vielleicht sich selbst und auch anderen etwas vormachen, aber wenn sie ehrlich sind, sieht es hinter verschlossener Tür ganz anders aus. Und ich hoffe sehr, dass wir in unseren Reihen keine Menschen haben, auf die das zutrifft. Aber wenn du weißt, dass du nur ein Mitläufer bist und nur ein Scheingläubiger bist, dann gilt für dich dieser letzte Punkt von heute Morgen ganz besonders. Deine Entscheidung ist gefragt. Dann bleib nicht im Verborgenen, wie Judas, der einfach weiter mitgelaufen ist, sondern tritt ehrlich vor Gott ins Licht. Viel gehört und doch nicht geglaubt, Fragezeichen. Das war unser Thema heute Morgen. Und drei Dinge haben wir uns dazu angeschaut. Erstens, die Botschaft erregt Aufsehen. Zweitens, der Geist macht lebendig. Und drittens, deine Entscheidung ist gefragt. Und ich hoffe, dass wir aus diesem viel gehört und doch nicht geglaubt Fragezeichen, dass wir daraus ein klares viel gehört und entschieden geglaubt mit einem fetten Ausrufezeichen machen können. Ich will schließen mit diesem klaren Bekenntnis von Petrus, was er genannt hat. Und ich hoffe sehr, dass du für dich so sagen kannst, dass das auch dein Bekenntnis ist. Dieses Bekenntnis in Vers 68 und 69, wo er gesagt hat, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich bete mit uns. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Danken dir für diese klare und auch herausfordernde Stelle, die uns viel abverlangt, die uns eine Entscheidung abverlangt. Und wir danken dir dafür, dass du Menschen zu dir ziehst und dass du Rettung gibst. Danken dir dafür, dass du ewiges Leben schenken kannst und dass dieses Leben in deinem Sohn, in Jesus Christus, zu finden ist. Und ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen hier, der hier sitzt und der zum Glauben an dich gekommen ist, weil du ihn gezogen hast, weil du durch deinen Geist ihn lebendig gemacht hast. Ja, und wenn wir das nicht greifen können und verstehen können, warum wir und wie das genau funktioniert, So wollen wir dich doch loben und preisen dafür, dass du uns völlig unverdient deine Gnade gegeben hast. Herr, und du weißt, um Menschen, die heute Morgen hier sitzen und die nicht klar entschieden sind, die am Ringen sind mit sich, am Hadern sind, vielleicht auch eine Ablehnung noch gegen dich haben oder am Überlegen sind. Und ich bitte dich, dass du ihnen durch deinen Geist die Augen öffnest, dass du in ihren Herzen wirkst, dass sie dich wirklich ganz aufnehmen als ihren Herrn und Retter. Und Herr, du siehst auch die Menschen, die wir kennen aus der Vergangenheit, Menschen, die mal hier waren oder die wir in unserem Umfeld hatten, wo alles danach aussah, dass sie dir gehören, aber die wieder zurückgewichen sind, Herr. Und wir beten auch da, dass du ihnen nachgehst, dass du in ihren Herzen weiterarbeitest, dass du sie zu dir ziehst, Herr, und wieder auf den richtigen Weg bringst und sie wirklich zum Glauben an dich kommen. Und auch für Menschen, die in unserem Umfeld sind, in unseren Familien, Menschen, die wir lieb haben, die dich noch nicht kennen, die zwar viel gehört haben und trotzdem nicht glauben, Herr. Wir wissen, dass wir an diese Grenze immer wieder stoßen und selbst keinen Glauben schaffen können, aber wir beten darum, dass du dein Wort, was wir ihnen weitergeben wollen und was wir auch tun, dass du das gebrauchst, damit Menschen geistlich lebendig werden und zum Glauben an dich finden. Und ich will auch noch beten, wenn heute Morgen hier in unserer Mitte Menschen sitzen, die Scheingläubige sind, die Mitläufer sind, wie so ein Judas, dann will ich dich bitten, dass du sie überführst, dass sie an dein Licht treten und ganze Sachen machen mit dir, Herr. Wir danken dir dafür, dass du Gnade schenkst, dass du Rettung schenkst und dass wir erkennen durften, dass du der Heilige Gottes bist, in dem ewiges Leben zu finden ist. Wir loben und preisen dich, Herr.